Liebe Freunde des politischen Feuilletons, vor einigen Wochen hatte ich die Gelegenheit, eine Podcast-Aufnahme mit Wolf Biermann zu erleben, und zwar live im Tonstudio mit vielen anderen zusammen. Das war sehr eindrücklich und auch sehr lange. Es dauerte über 7 Stunden. Und wenn Sie nicht die Geduld aufbringen sollten, sich in ganzer Länge dieses Gespräch anzuhören, was ja heute möglich ist, dann biete ich Ihnen diese Zusammenfassung in 10 Minuten an. Ideale Fehlbesetzung für das große Glück. Wolf Biermann erzählt vom ewigen Kampf für die Freiheit. Natürlich steht am Anfang die Gitarre. Noch bevor Wolf Biermann irgendwas gesagt hat in einer Podcast-Aufnahme, die erst enden soll, wenn der Gast der Meinung ist, dass alles gesagt sei, greift er zur Gitarre. Er singt eines seiner Lieder und stellt dann die Gitarre zur Seite, seufzend fast. »Hier geht's ja nicht um Lieder«, sagt er, »heute soll geredet werden.« Wie ein stiller Gast wird die Gitarre auf dem kleinen Podium verbleiben, geduldig wartend, bis sie mehr als 7 Stunden später wieder erklingen wird. Dazwischen wird geredet. Geredet über Deutschland. »Ist Biermann moderierbar?« hatte sich Co-Moderator Jochen Wegener, Chefredakteur von Zeit Online, bei einem Kollegen mit Erfahrung im Umgang mit dem 86-Jährigen erkundigt und als lapidare Auskunft ein Nein erhalten. Diebische Freude hat der kleine Wolf daran, jede Regie durcheinander zu bringen, sich jeder Anweisung zu widersetzen. Eine Schar von Biermann-Fans hatte sich dafür im Rahmen des Hamburger Haber Literaturfestivals in einem ausverkauften Tonstudio durchaus kuschelig zusammengefunden. Biermann führt hier das wortwuchtige Kommando, moderiert sich nahezu selbst in diesem meandernden Gesprächsmarathon. Ein Leben wird da ausgebreitet, das Leben einer deutschen Ikone der Gegenwart. Wie konnte dieser kleine Mann mit dem markanten, heruntergezogenen Schnauzbart dazu werden? Im Laufe der Gesprächsstunden mangelt es nicht an Selbstbeschreibungen des putzmunteren Gastes, der von seinen Gastgebern als »größter Drachentöter der deutschen Nachkriegsgeschichte« begrüßt wurde. Immer wieder tadelt er sich selbst als »Idiot«, schlägt sich gegen die eigene Stirn dabei, spart aber mit solcher Bewertung auch nicht gegenüber seinen Mitmenschen. Vor allem sei er ein Glückskind, eine ideale Fehlbesetzung, wundert er sich in eigener Sache. Wer ihm folgt über all diese Stunden, geduldig den Redeschwall aushält, mit ihm seine häufigen Denkpausen durchschweigt, unterwirft sich seiner geschulten Dominanz, die prallvoll ist von einem deutschen Leben. Zuhören ist also angesagt. Aber diese Biografie lässt ohnehin jeden verstummen, der sie nicht durchlebt hat. Gesäugt an der Brust wurde er, während seine Mutter in den Gestapo-Verhörräumen mit klugen Lügen das Schicksal des Vaters zum Guten zu wenden versuchte. Erfolglos, denn der Vater war zu stolz, sich retten zu lassen. Wolf Biermann, der aus einer Hamburger Kommunistenfamilie stammt, war 3 Monate alt, als sein Vater von den Nazis bereits zum 2. Mal verhaftet wurde und nicht mehr freikam, bis sie ihn 1943 in Auschwitz ermordeten. Als Jude, wozu sich der Vater ausdrücklich gegenüber den SS-Schergen bekannt hatte, obwohl er als Kommunist ja eigentlich gar keinen Gott kennen wollte. Als 17-Jähriger siedelte der kleine Wolf Biermann im Jahr 1953 auf Veranlassung der Kommunistischen Partei in die gerade erstandene DDR über, ohne seine Mutter, aber mit ihrem Einverständnis. Schon wieder so ein Glücksfall, meint der Sohn heute, da die Mutter sich niemals dem diktatorischen Duktus der DDR-Bonzen untergeordnet hätte. Die wäre in Bautzen gelandet. Aber so blieb die Mutter im Westen und der Sohn legte sich im Osten mit den Bonzen an. Unbeugsam verfolgte er seinen künstlerischen Weg, der ihn schon bald isolierte in der berühmten Wohnung in der Chausseestraße, wo seine ersten illegalen Plattenaufnahmen entstanden. Nach und nach geriet Wolf Biermann in die Heldenrolle, Zitat, dieses deutschen Theaterstücks, das wir aufführen, Zitat Ende, wie er sagt. Wer hätte erwarten können, dass dieser in einer kommunistischen Arbeiterfamilie aufgewachsene Hamburger Jung einmal so gefährlich für den Arbeiter- und Bauernstaat werden könnte, dass dieser ihn 1976 in den verhassten Westen entließ, nur um ihn dann eine Rückkehr zu verweigern. Loswerden wollten sie ihn, den Unbequemen, aber das Gegenteil haben sie erreicht. Er wurde zum Kronzeugen für viele, die 13 Jahre später mit dem damals noch so mächtigen, unbelasteten Ruf »Wir sind das Volk« massenhaft den Kollaps des Systems herbeidemonstrierten. 5000 Menschen kamen am 1. Dezember 1989 zu seinem ersten Konzert nach dem Mauerfall nach Leipzig. Sein Auftritt war so bedeutend, dass beide deutschen Fernsehanstalten, Ost wie West, ihn live übertrugen. Nochmal 25 Jahre später saß der Drachentöter im Bundestag. Nicht gewählt, sondern eingeladen, mit Gitarre natürlich, und zupfte sein Lied von der Ermutigung. Zuvor aber ließ er es sich nicht nehmen, auch nicht vom launigen Hausherrn Norbert Lammert, bei dieser Gelegenheit die unmittelbar vor ihm versammelten linken Politiker als Drachenbrut zu beschimpfen. Der Präsident ließ ihn damals gewähren, was ihm Kritik einbrachte, aber beide zu Freunden machte. Vor einiger Zeit, erzählt Biermann, sei er dann von Lammert, der inzwischen Vorsitzender der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung ist, in die CDU-Parteizentrale eingeladen worden. Dorthin sei er seinem Freund zuliebe natürlich gerne gekommen. Neben Lammert habe dann da aber auch noch der Friedrich Merz gesessen. Und da habe er zu ihm gesagt, na, wenn Sie mich eingeladen hätten, dann hätte ich natürlich abgesagt. Ein Rebell ist er also geblieben, der Kommunistensohn, unbeugsam, jetzt als straffer Antikommunist. Die Mischung aus Schalk und Haltung lässt im Laufe der Gesprächsstunden in Hamburg die Luft immer nebliger werden vor lauter gelebtem Leben, sanfter Wut und sprachlicher Fantasie. Biermann schreibt Lieder und Gedichte, die oft nicht gefällig sind, anstrengend, aber auch klug, voller Kraft und Wortwitz, der nichts zu tun hat mit dem billigen, berechneten Humor von Komödianten. Ein ganz einmaliges Amalgam schafft er. Ist er selbst eine Mischung aus Stolz und Trotz, aus Reflexion und Scharfsinn, aus kontrollierter Angst und unbändiger Lust? Und nun? Biermann ist 86 Jahre alt, kein verdorbener Greis, wie er 1989 die Nomenklatura der versinkenden DDR gegeißelt hatte, eine deutsche Ikone. Ruhig könnte er sein, sich in Hamburg-Altona zurückziehen. Oft genug hatte er Recht behalten, könnte er sich denken, der schon immer vor Putin gewarnt hatte, der die DDR von innen kritisierte, als dazu noch ein Maß von Mut gehörte, dass sich die von einem Rechtsstaat verwöhnten Kritiker deutscher Wirklichkeiten von heute gar nicht mehr vorstellen können. Aber der proletarische Kämpfer in ihm lebt noch immer. Wie er auf das heutige Deutschland blicke, auf den Rechtsruck im Osten, wie man das alles aushalten soll mit AfD, dem Populismus, mit dem von Putin angezettelten Krieg. Lange muss er nachdenken. Mucksmäuschenstill ist es im Tonstudio, keiner zuckt, keiner räuspert, bis Biermann sich eine Antwort zurechtgelegt hat. Der Krieg in der Ukraine, sagt er dann, und auch die Hinwendung vieler Menschen nach rechts, das seien doch letztlich auch nichts anderes als Teile des großen Freiheitskrieges, den die Menschheit führen muss, schon seit Jahrhunderten, schon immer eigentlich, setzt er hinzu. Zu resignieren sei keine Option, sagt er, nirgends. Die Freiheit gibt's nur im Kampf, nicht umsonst. Schließlich der Griff zur Gitarre. Was wird mit meinem Vaterland, singt er und bricht doch wieder ab. Es gibt noch etwas loszuwerden über die DDR, über die Feigheit, über die Stasi und die Uneinlösbarkeit ihrer Vertraulichkeitsversprechen. Dann setzt er neu an und bringt das Lied zu Ende. Es geht um Putin und seine Todesfurcht vor einer Frau, die Freiheit heißt. Damit ist nach seiner Meinung alles gesagt. Und nach 7 Stunden und 40 Minuten trotten erschöpft die verbliebenen Zuschauer hinaus in den Hamburger Nieselregen, hinaus in die fetten, finsteren Zeiten, wie der in einer jüdisch-kommunistischen Familie aufgewachsene Drachentöter in seinem Schlusslied noch reimte. Fette, finstere Zeiten. Es ist der Abend von Freitag, dem 6. Oktober 2023. Und am nächsten Morgen ermorden Hamas-Terroristen in Israel mehr als 1200 wehrlose Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf vogtpost.de finden Sie einige Links, natürlich den Link zu dem vollständigen Podcast. Wie gesagt, 7 Stunden, 40 Minuten, aus meiner Sicht lohnt sich's trotzdem, aber ist eine Geduldsprobe. Und ich habe auch verlinkt den Mitschnitt des Konzertes in Leipzig von 1989 und den aus meiner Sicht wirklich ikonischen, grandiosen Auftritt von Wolf Biermann und Norbert Lammert im Zusammenwirken im Deutschen Bundestag zum 25. Jahrestag des Mauerfalls. Das war im Jahre 2014. Vielen Dank für Ihr Interesse.